Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, sie gehört wohl zu den umstrittensten Fällen der jüngsten Justizgeschichte. Ich meine die amerikanische Studentin Amanda Knox. Ein Gericht in Italien hatte sie zusammen mit ihrem damaligen Freund Raffaele Sollecito zu langen Haftstrafen verurteilt. Der Vorwurf damals lautete Mord an ihrer Mitstudentin Meredith Kircher. Kircher war 2007 in Perugia, also in Italien, ermordet, aufgefunden worden. Nach wenigen Tagen werden Knox und Sollecito beschuldigt, festgenommen. Sie beteuern ihre Unschuld und werden dennoch nach einem langen Indizienprozess im Dezember 2009 wegen Mordes zu 26 beziehungsweise 25 Jahren Haft verurteilt. Knox Familie kündigt Berufung an. Und ein Jahr später, am 24. November 2010, beginnt dann der Berufungsprozess. Dabei tauchen neue Zeugen, neue Indizien auf. Und im Oktober 2011, also wieder etwa ein Jahr darauf, spricht das Gericht Knox und Sollecito frei. Unter anderem wegen Zweifeln an den DNA-Tests, die von der Anklage maßgeblich angeführt worden waren. Amanda Knox kehrt in ihre Heimat in den USA zurück und jetzt geht die Gegenseite in Berufung. Und im März 2013 hebt dann ein italienisches Gericht den Freispruch gegen Knox und Sollecito wieder auf, wegen Verfahrensfehlern. Also der Freispruch für Knox und Sollecito wird aufgehoben. Der Prozess wird in Florenz neu aufgerollt. Und die Zeit schrieb damals am 26. März 2013, der Prozess gegen Amanda Knox wird neu aufgerollt. Italiens höchstes Gericht hat entschieden, dass Knox sich erneut wegen Mordes an einer Britin verantworten muss. Und dieser erneute Prozess führt dann im Januar 2004 zu einem erneuten Schuldspruch wegen Mordes. Zu dem Zeitpunkt ist Amanda Knox schon lange außer Landes, aber sie gilt jetzt als Mörderin. Was für ein Druck muss das gewesen sein? 7 Jahre lang. Wir können uns vorstellen, wie Amanda Knox und auch der Mitangeklagte im Grunde genommen hin und her geschüttelt wurden, wie furchtbar diese Ungewissheit war, dieses Schwanken zwischen Freispruch und Wiederverurteilung, wie ängstlich werden sie in die E-Mails geschaut haben jeden Tag oder in den Briefkasten, wieder ein neues Schreiben vom Gericht. Immer die bange Frage, wie lange wird sie währen, meine Freiheit? Wann droht die nächste Gefahr? Könnten neue Indizien und Verdachtsmomente auftauchen, die möglicherweise gegen mich sprechen? Werden sie wiederkommen und mich wiederholen? Ich denke, kaum einer von uns wird eine solche Situation erleben müssen und trotzdem kennen wir alle das Gefühl der Bedrohung, der Ungewissheit. Auch für Christen ist das reale Leben manchmal eine emotionale Achterbahnfahrt rauf und runter zwischen Hoffen und Bangen. Und sogar für Gemeinden gilt das, dass sie hin und her geschüttelt werden können. Was kommt jetzt als nächstes? Wo wartet die nächste Not? Wann bricht wieder eine Schwierigkeit oder auch nur eine schwere Aufgabe über uns herein? Und auch die Berichte über die ersten Gemeinden sind voll mit solchen Situationen und immer wieder finden sie dann Mut und Trost in der Treue Gottes. Und da sticht umso mehr hervor, was wir heute Morgen in der Fortsetzung der Predigtreihe zum Römerbrief entdecken. Inmitten all dieser Verunsicherung, all dieser bangen Fragen beginnt Paulus in Kapitel 8, Römer 8, einen neuen Abschnitt. Und es ist unser großes Privileg, heute in dieses 8. Kapitel einzusteigen. Und es ist so, als würde Paulus an den Anfang eine dicke Überschrift setzen. Eine dicke Überschrift, geschrieben mit großen Lettern. Eine Überschrift wie ein Ausruf voller Gewissheit, ein Ausruf absoluter Sicherheit. Römer 8, Vers 1 geht so los. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Das heißt, es gibt definitiv keine Berufungsinstanz. Der Prozess kann nicht noch einmal aufgerollt werden. Der Freispruch ist endgültig. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und diese Aussage, die ist im Griechischen genauso absolut gemeint, wie sie hier in der deutschen Übersetzung zu stehen kommt. Paulus bekräftigt das ja dann später noch, da kommen wir in einigen Wochen hin, im berühmten Schlussteil dieses Kapitels, Vers 34, Das sind Verse, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Da sagt Paulus im selben Kapitel Römer 8 ab Vers 34, wer will verdammen, da taucht noch einmal dieses Wort auf, keine Verdammnis. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Und so endet dann dieses Kapitel. Und der erste Satz in diesem wunderbaren Kapitel lautet, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist ein Zeugnis absoluter, unzerstörbarer Gewissheit. Und das Gute daran ist, liebe Mitbibelstudierer, das ist nicht einfach so eine persönliche Erfahrung, die der Apostel Paulus uns hier ja für sich selbst mitteilt und die man ihn dann gegebenenfalls höchstens beneiden könnte, sondern das ist eine verbindliche Aussage, die Gott uns allen durch den Apostel Paulus gibt. Das ist allgemeingültig. Das gilt nicht nur Paulus, das gilt auch dir. Paulus sagt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die müssen nie mehr Angst davor haben, dass sie Gott verloren gehen können. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die müssen sich nie mehr vor der Hölle fürchten. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die, wenn sie in der nächsten Sekunde sterben würden, sicher sein können, dann bin ich bei Jesus und nichts kann mich scheiden von seiner Liebe. Keine Verdammnis. Und wer gehört zu dieser Gruppe? Auch das sagt Paulus, sehen Sie doch hin, steht doch da. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Da gibt es überhaupt nicht den leisesten Zweifel, wer da gemeint ist. Das sind die Christen, das sind die, die an Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser glauben, die sich zu ihm als ihren Retter und König geflüchtet haben. Jenseits von Christus, da sind alle unter dem Fluch. Das ist die Parallelstelle aus dem Galaterbrief. Da sagt Paulus, was mit denen ist, die nicht zu dieser Gruppe gehören. Galater 3, Vers 10, da sagt er, die aus den Werken des Gesetzes leben, das heißt, die sich auf ihre eigene religiöse Qualität verlassen müssen, auf das, was sie selber vor Gott zustande bringen, das heißt, die ohne Jesus leben, die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Man könnte auch übersetzen, die sind verdammt. Da steht ein ganz ähnliches Wort wie hier, keine Verdammnis. Und da steht das Wort für verdammt, Kataran. Und der Begriff Verdammnis, Katakrima, der hier in unserem Vers 1 steht, der kommt aus dem Gerichtswesen, der meint nicht eigentlich das Urteil, sondern er meint mehr noch die Strafe, die auf dieses Urteil folgt. Das ist eigentlich Verdammnis, Katakrima. Das ist die Strafe, die auf dieses Urteil folgt. Das müssen wir jetzt mit uns gehen lassen, auch gewissermaßen als Bild. Gefängnis zum Beispiel, Katakrima kann Gefängnis sein. Und das ist ein Jubelschrei. In diesem ersten Vers. Kein Gefängnis, keine Verdammnis. Und es ist so, als würde Paulus einem ehemaligen Strafgefangenen, der eigentlich 20, 30 Jahre lebenslänglich der abzusitzen hat, als würde Paulus dem zurufen, für immer frei, für immer frei. Und das ist die Überschrift heute Morgen über unseren Predigttext und über diese Predigt, für immer frei. Das ist unser Motto. Und meine Frage ist, haben Sie jemals diesen Jubelschrei in Ihrem Herzen losgelassen? Ist Ihnen das jemals aufgegangen, was das heißt? Für immer frei! Wissen Sie, was Freiheit ist?
Oder leben Sie eben so als Christ, weil Sie das so kennen von Ihren Eltern her und Sie lesen dann so auch Römer 8, Vers 9, ja, gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus sind, das reißt Sie nicht mehr vom Hocker.
Für immer frei. Und das Ganze ist umso überzeugender, als Paulus diesen Satz hier nicht einsam in die Landschaft stellt, sondern einleitet, womit? Mit dem bedeutungsschweren Wörtchen so. Das kann man ganz leicht überlesen. Im Deutschen sind das nur zwei Buchstaben, im Griechischen auch nur drei, ara. Aber was macht Paulus damit? Das ist ganz, ganz wichtig, dieser Einstieg. Damit verknüpft Paulus dieses achte Kapitel mit allem, was davor steht. Er verweist in diesem Fall nicht nur auf den Vers oder das Kapitel vorher, das ergibt keine logische Verknüpfung, sondern in diesem Fall verweist Paulus auf die gesamte Argumentation, die er bis dahin entfaltet hat. Also wenn Sie wissen wollen, was Paulus bis dahin entfaltet hat, müssen Sie erstmal die anderen 38 Predigten im Internet hören. www.beg-hannover.de. Da finden Sie das. Also das heißt, aus allem, was wir bisher gezeigt haben, folgt diese wunderbare Nachricht. Und ich denke, dafür haben sich die sieben bisher im Schweiße unseres Angesichts studierten Kapitel schon gelohnt. Damit wir wissen, dass es jetzt abgesichert, was hier in Kapitel 8, Vers 1 steht. Und was zu dieser Nachricht gehört, wie gesagt, das haben wir versucht, in diesen fast 40 Predigten herauszuarbeiten. Im ersten Teil macht Paulus deutlich, 1,18 bis 3,20, alle Welt steht unter Gottes Zorn. Und dann von 3,21 bis 4,25 zeigt Paulus, wie Gott uns rettet, was Christus für uns tut an seinem Kreuz. Und dann Kapitel 5 ist die Vergewisserung. Da sagt Paulus schon mal, es gibt Heilsgewissheit, der Triumph der Gnade, Kapitel 5. Gott zieht das durch. Und dann werden in Kapitel 6 und in Kapitel 7 zwei Spezialfragen angesprochen. In Kapitel 6 diese Spannung zwischen dem alten und dem neuen Leben. Und in Kapitel 7 die Frage, was bedeutet Gottes Gesetz eigentlich für unser Leben? Gottes Gesetz kann unsere Schuld aufdecken, aber nicht heilen. Und dann kommt Kapitel 8. Und dann beginnt Kapitel 8 mit diesem großen So, nach allem, was wir jetzt gezeigt haben. Und es ist so, als ob Paulus eine neue Seite aufschlagen würde und als ob er oben links auf diese neue Seite ganz dick dieses Wörtchen So schreibt. Aus allem, was bisher gezeigt wurde, folgt. Und wir fragen Paulus, warum müssen wir das eigentlich so gründlich wissen? Warum schreibst du das so gründlich? Warum kommen auch hier in Kapitel 8 nochmal Dinge, die du wieder aufnimmst, wie einen roten Faden, der schon vorher da gezeigt wurde? Warum muss das alles so gründlich und von allen Seiten und in jeder kleinen Verästelung und Differenzierung gezeigt werden? Nun stellen Sie sich vor, Sie leiden unter Atembeschwerden und der Arzt verschreibt Ihnen ein bestimmtes Gerät, das die Sauerstoffversorgung sichern soll. Und dieses Gerät ist komplex, aber wirkungsvoll und dann kriegen Sie eine Gebrauchsanweisung mitgeliefert. Und ich sage Ihnen, Sie werden diese Gebrauchsanweisung studieren. Und wenn Sie sie nicht gleich auf den ersten Blick in allen Einzelheiten verstehen, dann werden Sie sich irgendeinen Fachmann zur Seite rufen oder einen Medizinstudenten, den Sie kennen oder wie auch immer, und werden sich diese Gebrauchsanweisung erklären lassen. Es geht um alles. Und darum ist Paulus so gründlich. Und darum ist dieser Satz so wichtig, mit dem jetzt Kapitel 8, Vers 1 beginnt. Und das ist eine ganz klare Entsprechung zu Kapitel 5, Vers 1. Da hatte Paulus diesen Ton auch schon mal gesetzt, wo es um den Triumph der Gnade geht. Kapitel 5, Vers 1 beginnt ganz ähnlich. Das sollten wir uns nochmal in Erinnerung rufen. Und mein Rat für Sie ist, dass Sie diese Kapitel wieder und wieder und wieder lesen in ihrem Zusammenhang. Kapitel 5, Vers 1 sagt Paulus, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, das heißt freigesprochen, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dieser Vers 8,1 sagt es ganz ähnlich. In 5,1 sagt Paulus, nun haben wir Frieden mit Gott. Und Kapitel 8, Vers 1 sagt, so gibt es nun keine Verdammnis mehr. Und dann kommt am Ende dieser große Hymnus, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Für immer frei. Und in den folgenden Versen beschreibt Paulus dann, worin diese Freiheit begründet ist und wie wir persönlich in dieser Freiheit leben und bestehen können und dürfen. Und ich habe überlegt, wie kann man das sich am besten klar machen, weil es auf den ersten Blick doch etwas abstrakt ist. Es ist aber in der Sache gar nicht abstrakt. Und ich denke, wir müssen uns das so vorstellen. Paulus redet uns eigentlich an, als ob wir ehemalige Strafgefangene wären, die vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen wurden. So müssen wir diese Verse lesen. Ich glaube, das ist die richtige Perspektive. Als ob wir ehemalige Strafgefangene wären, vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen und jetzt haben wir diese neu geschenkte Freiheit und dürfen in dieser neu geschenkten Freiheit leben und müssen mit dieser neu geschenkten Freiheit aber auch klarkommen. Das ist ja bekanntlich nicht einfach. Ich hörte mal von einem Strafgefangenen, der kurz vor dem Entlassungstermin immer wieder was angestellt hat, weil er wieder ins Gefängnis wollte, weil er Angst vor der Freiheit hatte. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir doch alle noch unsere alten Sträflingsklamotten an, im übertragenen Sinne. Es ist doch noch gar nicht so lange her, da sind wir in Handschellen rumgelaufen. Da hatten wir unsere Sträflingsnummer irgendwo eingestickt. Das ist doch noch gar nicht so lange her, dass Jesus uns frei gemacht hat. Und hier in diesen kostbaren Versen erklärt uns nun Paulus, was das bedeutet, für immer frei zu sein. Und er nennt dafür belastbare Gründe. Und das sehen Sie daran, wie er jeweils die Verse beginnt. Vers 2 beginnt mit denn, Vers 3 beginnt mit denn, Vers 4 beginnt mit damit. Das ist jeweils eine ganz klare Argumentation, die Paulus hier entfaltet. Und das müssen wir verstehen, weil wir sonst diesen Reichtum, diese Kostbarkeit dieser Wahrheit für uns nicht erkennen. Also wir wollen jetzt versuchen, uns da ranzupirschen, für den Rest dieser Predigt, für immer frei. Was heißt das in diesen Versen 2 bis 4? Und das Erste, woran Paulus uns nochmal erinnert, ist das Tor zur Freiheit. Also wenn Sie mitschreiben, für immer frei, was bedeutet das? Dann bitte schreiben Sie auf erstens das Tor zur Freiheit. Und das ist Vers 2. Da sagt Paulus, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich gebe zu, es ist eine besondere Herausforderung, diesen Vers bei 30 Grad im Schatten zu studieren. Aber wir wollen das mit Gottes Hilfe versuchen. Hier erklärt Paulus nämlich nochmal, wie wir diese Freiheit geschenkt bekamen. Gucken Sie sich das genau an. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus, hat dich frei gemacht, du Sträfling, du Ex-Sträfling, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Paulus spricht uns hier in der zweiten Person Singular an. Da macht er schon deutlich, das Tor zur Freiheit muss jeder persönlich durchschreiten. Du bist also von Gott im Du angesprochen hier. Vorher in deinem alten Leben, da hattest du eine dicke Kette am Bein. Vorher in deinem alten Leben, da hattest du eine Fußfessel, die du nicht abschütteln konntest. Vorher in deinem alten Leben, da hattest du massive Handschellen, die sich tief in deine Handgelenke eingegraben hatten. Das war die Situation vorher. Gesetz der Sünde und des Todes. Und Gesetz meint hier das Alte Testament, wir könnten sagen, zusammengefasst in den 10 Geboten oder in dem Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. So. Und dazu sagt Paulus, das Gesetz der Sünde und des Todes. Und wir zucken zusammen und sagen, wie kann Gottes heiliges Gesetz ein Gesetz der Sünde und des Todes werden? Und wir werden wieder erinnert an Kapitel 7, wo Paulus geschrieben hat in Vers 12, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Und trotzdem, Kapitel 7, Vers 11, die Sünde tötete mich, wodurch? Durch das Gebot, also durch einen Teil des Gesetzes. Und Vers 13, Kapitel 7, die Sünde hat mir das Gute, nämlich durch das heilige Gebot, was gebracht? Den Tod. Das Gesetz der Sünde und des Todes. Also man kann sagen, Gottes Gesetz bringt mir indirekt den Tod. Gottes Gesetz bringt mir den Tod. Die 10 Gebote bringen mir den Tod. Das Doppelgebot der Liebe bringt mir den Tod. Weil es mich von meiner Schuld überführt, weil ich daran schuldig werde. Weil an diesem Gebot meine Sünde vor Gott deutlich wird und der Lohn der Sünde ist der Tod. So meint Paulus das hier. Also das Gesetz bringt mir den Tod. Das kann man mit einem Blutdruckmessgerät vergleichen. Das Blutdruckmessgerät macht nicht den hohen Blutdruck. Na gut, bei manchen macht es den vielleicht auch, wenn er das Blutdruckmessgerät sieht und dann schnellt der Blutdruck gleich hoch. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Nein, aber medizinisch gesprochen eigentlich nicht. Medizinisch gesprochen macht das Blutdruckmessgerät nicht den hohen Blutdruck, sondern zeigt ihn auf. Und das gilt für das Gesetz auch. Das Gesetz macht nicht die Sünde, sondern zeigt die Sünde auf. Und insofern kann man sagen, das Gesetz überführt mich von der Sünde und macht mich so zu einem Kandidaten des Todes. Und darum ist es ein Gesetz der Sünde und des Todes. So ist es gemeint. Und solange mein Leben unter diesem Gesetz der Sünde und des Todes steht, solange mein Leben unter den 10 Geboten steht, unter dem Doppelgebot der Liebe steht, unter diesem Anspruch steht und mit der Erfüllung dieses Anspruchs sich vor Gott in Ordnung bringen muss, habe ich keine Chance, keine Chance. Aber dann sagt Paulus hin, dann ist ein anderes Gesetz auf den Plan getreten und dieses Gesetz hat dich frei gemacht. Dieses andere Gesetz, das hat die Macht deiner Ketten durchbrochen, das hat die Handschellen aufgeschlossen, das hat dir deine Fußfessel abgeschnallt, das hat diese dicke Kette, die du am Bein hattest, durchgesägt. Was ist das für ein Gesetz? Eine eigenartige Formulierung verwendet Paulus hier, er nennt das Gesetz des Geistes und des Lebens. Was meint er? Hier benutzt Paulus den Begriff Gesetz in einem bildlichen Sinne. Er meint damit im Grunde genommen die Macht des Geistes und des Lebens oder das Prinzip des Geistes und des Lebens. Und wenn man dann weiterliest, sieht man, was meint er mit Geist? Was wäre Ihr Vorschlag? Mit Geist meint er natürlich den Heiligen Geist. Also, dieser Satz bedeutet die Macht, durch die der Heilige Geist wirkt und die uns das ewige Leben bringt in Jesus Christus. Das ist hier gemeint. Die Macht, durch die der Heilige Geist wirkt und die uns das ewige Leben bringt in Jesus Christus. Und jetzt sind wir an der Lösung ganz nah. Was ist diese Macht, durch die der Heilige Geist wirkt? Was ist diese Macht, durch die der Heilige Geist wirkt und uns das ewige Leben bringt in Jesus Christus? Na klar, das Evangelium. Das ist hier gemeint. Martin Lloyd-Jones hat das erkannt, John Stott hat das geschrieben, Charles Hodge, die haben das alle richtig rausgekriegt. Die haben gesagt, hier ist schlicht das Evangelium gemeint. Die Macht, durch die der Heilige Geist wirkt und die uns das ewige Leben bringt in Jesus Christus, ist das Evangelium. Und so sagt Paulus hier, denn das Evangelium, das durch den Heiligen Geist lebendig macht in Christus, Jesus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes.
Und wir fragen, ja bitte schön, Paulus, warum schreibst du dann nicht gleich Evangelium? Warum schreibst du dann bitte schön das Gesetz des Geistes? Ich denke deswegen, weil Paulus hier in diesem Kapitel Römer 8 den Heiligen Geist einführt. Und weil Paulus uns zeigen will, wie eng das Evangelium und der Heilige Geist zusammengehören. Und deswegen spricht er hier vom Gesetz des Geistes. Schauen Sie mal, das Evangelium und der Heilige Geist gehören doch ganz, ganz eng zusammen. Der Heilige Geist hat die Schriftwerdung des Evangeliums überwacht. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, wodurch? Durch den Heiligen Geist. Das heißt, wenn der Heilige Geist nicht dafür gesorgt hätte, hätten wir kein schriftliches Evangelium vorliegen. Der Heilige Geist und das Evangelium gehören ganz eng zusammen. Und mehr noch, der Heilige Geist bahnt dem Evangelium was? Den Weg in unsere Herzen. Sie würden nicht an Jesus Christus glauben, wenn der Heilige Geist nicht das Evangelium genommen hätte und es in ihr Herz gesetzt hätte und ihren Widerstand durchbrochen hätte und ihnen Sündenerkenntnis gegeben hätte. Das heißt, das Evangelium und der Heilige Geist hängen ganz, ganz eng zusammen. Deswegen kann Paulus schreiben in 1. Korinther 12, Vers 3, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Und damit ist nicht gemeint, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr. Sagen kann das auch ein Atheist. Sondern damit ist gemeint, niemand kann sich Jesus als seinem Herrn unterwerfen, außer durch den Heiligen Geist. Und genau das, so ruft Paulus uns ehemaligen Sträflingen zu, genau das ist es, was euch die Freiheit schenkt. Das Gesetz des Geistes, das euch das Leben gibt. Das heißt, die Macht, durch die der Heilige Geist euch zum ewigen Leben führt. Das Evangelium, das der Heilige Geist euch aufschließt und euch ins Herz senkt. So seid ihr frei geworden. So habt ihr das Tor der Freiheit durchschritten. Und Paulus betont hier eben, dass dafür der Heilige Geist nötig ist, der ganz untrennbar mit dem Evangelium verknüpft ist. Ein großartiger Vers. Und wenn Paulus das so behauptet, dann muss er unbedingt noch eine andere Frage beantworten, nämlich die nächste Frage, die sich jetzt ergibt, heißt, bitteschön, Paulus, woher hat das Evangelium diese unsagbare Kraft, diese Eisenkette durchzusägen, die Handschellen aufzuschließen? Woher hat es die Kraft? Woher hat das Gesetz des Geistes, also das Evangelium, das der Heilige Geist auslegt, die Vollmacht? Und diese Frage beantwortet Paulus im nächsten Vers. Es ist total logisch aufgebaut, Vers 3. Also erstens das Tor der Freiheit, zweitens das Geheimnis der Freiheit. Vers 2 zeigt uns das Tor zur Freiheit, Vers 3 zeigt uns das Geheimnis der Freiheit. Woher hat das Evangelium diese Kraft, die alten Fesseln zu durchschlagen? Wissen Sie, was ist denn Gemeinde Jesu? Gemeinde Jesu ist eigentlich eine Ansammlung unterschiedlichster Leute, die alle im Gefängnis gesessen haben. Im Prinzip haben wir alle unsere Sträflingsklamotten noch im Kleiderschrank hängen, so wie wir hier sitzen, jeder von uns. Jeder von uns hatte eine andere Fessel. Jeder von uns hatte eine andere Anklage. Aber so wie wir hier sitzen, sind wir alles ehemalige Strafgefangene. Wolfgang Bühne hat ein Buch mit Lebensgeschichten veröffentlicht, schon vor vielen Jahren. Das nannte er die Fessel der Freien. Das waren Leute, die sich scheinbar für frei hielten auf ihren selbstgewählten Wegen und die doch in den Fesseln der Sünde waren. Und er schildert hier diese Lebensgeschichten, die erzählen die Leute teilweise selbst, wie sie frei wurden, von den Fesseln zu wahrer Freiheit befreit. Und wir könnten unsere eigenen Lebensgeschichten jetzt daneben stellen. Manche Lebensgeschichten sind spektakulärer, mancher hat länger ohne Jesus gelebt. Mancher kann sich eigentlich kaum noch daran erinnern, wie er ohne Jesus gelebt hat, weil er schon als Kind zum lebendigen Glauben finden konnte. Aber im Grunde genommen können wir alle unsere persönliche Lebensgeschichte hier mit reinschreiben. Die Fesseln der Freien. Und Jesus hat sie aufgesprengt. Und deswegen sitzen wir hier. Und es kann durchaus sein, dass hier auch unter uns noch Leute sitzen, deren Fesseln noch nicht aufgesprengt wurden. Denn nur dadurch, dass wir hier sitzen, sind die Fesseln ja noch nicht weg. Sondern die Fesseln sind erst dadurch weg, dass wir zu Jesus kommen und ihn anrufen und um sein Erbarmen und seine Vergebung bitten. Und alle, die davon leben, die leben dann vom selben Geheimnis der Freiheit, das Paulus hier in Vers 3 entfaltet und zusammenfasst. Er hat das ausführlich erklärt in Kapitel 3, 21, 25. Aber hier macht er das nochmal in einem Vers und sagt uns, wie funktioniert das Evangelium? Wie sorgt er für die Freiheit? Was ist das Geheimnis der Freiheit? Warum funktioniert das Evangelium? Weil Gott dafür höchstpersönlich sorgt, sagt Paulus. Was dem Gesetz unmöglich war, wir lesen Vers 3, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und er verdammte die Sünde im Fleisch.
Das ist wirklich kompliziert, auch für jemanden, der schon viele Jahre Bibel liest, aber es ist zu verstehen. Was sagt Paulus hier? Und lassen Sie sich bitte von solchen auf den ersten Blick komplizierten Texten niemals abschrecken, die Bibel zu lesen. Die meisten Stellen der Bibel sind leichter zu verstehen als diese. Aber auch das ist klar, was Paulus hier sagen will. Da sagt er, was dem Gesetz unmöglich war, also dem Alten Testament, nämlich uns zu retten, uns von unserer Schuld zu befreien, weil es durch das Fleisch geschwächt war, also durch unsere Sünde. Das beste Gesetz hilft uns nichts, wenn wir es nicht erfüllen können, ist doch Logo. Man könnte auch sagen, der beste Trainingsplan hilft uns nichts, wenn wir ein Gipsbein haben. Das hilft uns nichts, das ändert nichts an der Qualität des Trainingsplans oder des Gesetzes, aber es bringt uns nichts. Der beste Trainingsplan hilft dem nicht, der wegen eines Gipsbeins den Trainingsplan nicht einhalten kann. Und das meint Paulus hier. Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, durch unsere Sünde, das tat Gott höchstpersönlich. Er sandte seinen eigenen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Das ist das Geheimnis der Freiheit. Paulus sagt, hier hast du die Antwort, warum Gott uns nicht mehr verdammen muss. Das ist das Katakrima von Vers 1. Weil Gott die Sünde bereits verdammt hat. Das ist das Katakrino von Vers 3. Gott hat die Sünde bereits verdammt, deswegen muss er dich nicht mehr verdammen. Und wie hat Gott das gemacht? Wenn Gott heilig bleiben will, dann muss er die Sünde richten und verdammen und verurteilen. Und genau das ist am Kreuz von Jesus Christus passiert. Man kann sagen, was geschah am Kreuz? Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst zu retten, nämlich vor seinem gerechten Gericht. Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst, nämlich vor seinem gerechten Gericht zu retten. Und wie macht Gott das? Gott verdammt die Sünde in seinem Sohn. Das steht hier am Ende von Vers 3. Gott verdammt die Sünde in seinem Sohn. Und deshalb schreibt Paulus auch in einer anderen Stelle in Galater 3, Vers 13, Jesus wurde für uns zum Fluch. Jesus wurde für uns verdammt. Da steht ein ähnliches Wort, Katara. Jesus wurde für uns zum Fluch. Und weil Jesus für uns zum Fluch wurde, gibt es für uns keine Verdammnis mehr. Das ist das Geheimnis. Ich sage das nochmal. Gott verdammt die Sünde in Jesus, in seinem Sohn, Katakrino. Und deswegen wird Jesus zum Fluch für uns, Katara. Und deshalb gibt es für uns in Christus keine Verdammnis mehr, Katakrima. Also Jesus wird verdammt um unseretwillen, heißt das. Gott verdammt die Sünde im Fleisch. Damals ist es passiert. Und deswegen wird es nie wieder passieren. Verstehen Sie, was das bedeutet? Das müssen wir genau hören, was Paulus hier schreibt. Am Kreuz verurteilt Gott die Sünde. Und am Kreuz, das heißt dort, wo sie geschehen ist, auf der Seite des Menschen, im Fleisch. Da ist die Sünde geschehen. Gott macht keine krummen Touren. Gott verurteilt die Sünde da, wo sie geschehen ist, nämlich auf der Seite des Menschen. Die Menschheit, das Fleisch, wird wirklich zur Rechenschaft gezogen. Und wie? In der Person eines Stellvertreters, der für die ganze Menschheit die Strafe trägt. Und das ist Jesus. Verstehen Sie, das ist ein Geheimnis. Und um das zu leisten, musste Jesus zwei Bedingungen erfüllen. Die eine Bedingung war, er musste echter Mensch sein, sonst hätte er uns nicht vertreten können. Und die zweite Bedingung war, er musste ohne Sünde sein. Er musste das sündlose, vollkommene Opferlamm sein, sonst hätte er für seine eigene Sünde sterben müssen und nicht für unsere bezahlen können. Und diese beiden Bedingungen hat Jesus erfüllt. Er wurde echter Mensch für uns und er war völlig ohne Sünde. Und so verdammt Gott, der Vater, im Sohn Jesus Christus die Sünde im Fleisch. Das ist genial. Und sehen Sie noch einmal genau hin. Diesen Balanceakt, den Gott in der Menschwerdung Jesu geleistet hat, den beschreibt Paulus, diesen Balanceakt, dass er Mensch wurde, aber ohne Sünde blieb, den beschreibt Paulus mit seiner Formulierung in Vers 3. Da heißt es, er, Gott, sandte seinen Sohn, und jetzt kommt's, in der Gestalt des sündigen Fleisches. Was heißt das? In der Gestalt. Da steht ein ganz spezieller griechischer Ausdruck, der bedeutet eigentlich in der Form des menschlichen Fleisches, sündigen Fleisches. Gott sandte seinen Sohn in der Form des sündigen Fleisches. Das heißt, Jesus wurde echter Mensch, Aber er unterschied sich von allen anderen Menschen durch seine Sündlosigkeit. Und das will Paulus hier deutlich machen. Diese feine Grenze. Hätte Paulus nur geschrieben, Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches, dann hätte man sagen können, naja gut, in der Form des Fleisches, so ganz Fleisch wurde er doch nicht. Hätte Paulus aber geschrieben, Gott sandte seinen Sohn im sündigen Fleisch, dann wäre die Gefahr gewesen, das so auszulegen, als ob Jesus auch selber Sünde getan hätte. Und um diese hauchdünne Grenze zu wahren, dass Jesus wirklich Mensch wird und trotzdem ohne Sünde bleibt, und das war die Voraussetzung dafür, dass er unsere Schuld tragen konnte, verwendet Paulus haargenau diese differenzierte Formulierung, Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Das heißt, er wurde wirklich Mensch, aber er wurde Mensch und blieb trotzdem ohne Sünde. Und darum kann er dein und mein Stellvertreter werden. Er tritt wirklich auf unsere Seite. Er wird wirklich Mensch. Er nimmt wirklich unsere Stellung an. Er kriegt wirklich meine Prügel. Er wird für mich verdammt. Aber er kann das alles auf sich nehmen, weil er ohne Sünde war. Man könnte es auch etwas freier zusammenfassen, könnte sagen, Gott sandte seinen Sohn in der wirklichen Existenzform des Fleisches, das bei allen anderen Menschen von der Sünde gekennzeichnet ist. Und so war es perfekt. Und deswegen können wir ganz getrost sein und wissen, Jesus hat unsere Schuld wirklich getragen. Hier allein liegt das Geheimnis unserer Freiheit in diesem Vers 3. Das ist ein Wunder, liebe Leute. Und nur wenn wir Vers 3 begriffen haben, können wir jubeln über Vers 1. Denn Vers 3 macht deutlich, die Verdammung der Sünde am Kreuz Jesu, die war so umfassend und die war so vollständig, dass jetzt jeder, der sich zu diesem Kreuz von Jesus flüchtet, und das darfst du genauso tun, wie es alle anderen getan haben, die bereits zu Jesus gehören, dass jeder, der sich jetzt dahin flüchtet, zu Jesus persönlich, für alle Ewigkeit nicht mehr verdammt werden wird. Das ist das Ergebnis. Es ist unheimlich großartig, was Gott hier zeigt. Und wer kann das hören, ohne zu staunen? Wer kann das verstehen, ohne zu sagen, Jesus, das hast du für mich getan? Und wir werden das auch gleich zusammen singen. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden, Sünden der ganzen Welt, träget dies Lamm, Sündern die ewige Erlösung zu finden, also keine Verdammnis mehr, stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm, Abgrund der Liebe. Wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Das meint Vers 3. Und darum müssen wir Sträflinge nicht hinter Gittern bleiben. Das tat Gott. Und nun kommen wir zu einem letzten Punkt. Den vierten spare ich uns dann fürs nächste Mal auf, nächsten Sonntag. Da werden wir mit Vers 4 nochmal anknüpfen und bis zu Vers 13 weiter auslegen. Aber diesen einen dritten Punkt brauchen wir noch. Gott hat noch mehr getan. Denn wenn einer wie wir, der von Natur aus zum Sträfling geboren ist, wenn einer wie wir freikommt, dann braucht er was? Was braucht er, der freikommt? Ein Bewährungshelfer. Natürlich. Und davon ist hier auch noch die Rede. Und das ist das Dritte. Also erstens das Tor zur Freiheit, zweitens das Geheimnis der Freiheit und drittens der Bewährungshelfer für die Freiheit. Das ist das Letzte und dann haben wir es geschafft für heute. Jeder echte Knacki braucht einen Bewährungshelfer. Ein Bewährungshelfer, der ihn in die Freiheit führt und der ihn dann in der Freiheit begleitet. Und genau diesen Bewährungshelfer stellt uns Paulus hier in Römer 8 vor. Von Vers 2 bis Vers 27 kommt in diesem Kapitel der Heilige Geist mindestens 18 Mal vor. Bis dahin insgesamt, glaube ich, nur ein einziges Mal oder höchstens zweimal und in diesem Kapitel 18 Mal. Und Paulus macht deutlich, das ist unser Bewährungshelfer. Zum Ersten sehen wir ja schon, das haben wir gezeigt, der Heilige Geist hat uns überhaupt das Evangelium lebendig gemacht. Das war Vers 2. Er ist der Geist des Lebens, der uns durch das Evangelium zu Jesus führt. Das hatten wir schon gesehen. Der Heilige Geist hat uns das Geheimnis der Freiheit erst aufgeschlossen. Er hat uns die Augen dafür geöffnet, was das Kreuz bedeutet. Und wenn Sie heute diesen Vers 3 einigermaßen verstanden haben sollten, dann liegt das nicht daran, dass ich Ihnen das gut erklärt hätte, sondern dass der Heilige Geist Ihnen die Augen geöffnet hat. Und der Heilige Geist hat uns zu der rettenden Einsicht geführt, dass wir Jesus als Retter brauchen, weil wir Gott so unendlich viel schuldig bleiben und vor ihm als ewige Schuldner dastehen würden. Das hat der Bewährungshelfer gemacht. Er hat uns an die Hand genommen und gesagt, schau, das ist das Tor der Freiheit. Jesus ist das Tor der Freiheit. Und ohne den Heiligen Geist kann niemand an Jesus glauben und zu ihm rufen. Und so wie der Bewährungshelfer uns in die Freiheit geführt hat, so will der Bewährungshelfer uns nun auch in der Freiheit begleiten. Und das wird im letzten Vers, in Vers 4 deutlich, den tippen wir jetzt nur noch an und legen ihn nächstes Mal ausführlicher aus. Ist deutlich, dass der Bewährungshelfer unser Leben jetzt prägen will. Ich lese diesen Vers 4 nochmal vor. Also warum hat Jesus unsere Schuld gesühnt und uns gerettet? damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Und das wieder der Heilige Geist angesprochen. Also etwas frei übersetzen kann man sagen, als Menschen der Freiheit werden wir nicht mehr von unserer alten sündigen Natur dirigiert, die sowieso nur egoistisch war und nicht wollte, was Gott will, sondern als Menschen der Freiheit leben wir jetzt unter der Führung des Heiligen Geistes. So ist der Schluss von Vers 4 gemeint. Das ist der Bewährungshelfer. Als Menschen der Freiheit leben wir jetzt unter der Führung des Heiligen Geistes. Und das heißt, der Bewährungshelfer, der uns von unserem Retter an die Seite gestellt wurde, dieser Bewährungshelfer, der ist jetzt unser ständiger Begleiter. Das gehört auch zu unserer Freiheit, dass wir jetzt einen Bewährungshelfer haben, der ständig an unserer Seite ist, der uns tröstet, der uns auf den Willen Gottes hinweist, der uns Gewissheit schenkt unseres Glaubens, der uns erzieht, der uns korrigiert. Endlich in der Freiheit angekommen, endlich befreit aus dem Gefängnis unserer Sünde und des alten Lebens. Und da wollen wir doch unsere Freiheit jetzt nutzen, um unserem Herrn zu dienen. Da wollen wir doch unsere Freiheit jetzt nutzen, um unsere Zeit, die Gott uns hier auf dieser Erde gibt, noch einzusetzen für ihn. Wir wollen unsere Freiheit doch nicht verplempern, doch nicht missbrauchen, um alle möglichen Dinge zu tun, die sich doch nur um uns drehen. Sondern wir wollen diese Freiheit nutzen, die der Herr uns geschenkt hat durch die Vergebung unserer Schuld. Und dass wir jetzt wissen dürfen, es kann uns keiner mehr verdammen. Und wenn ich morgen sterbe, werde ich nicht in der Hölle aufwachen, sondern bei Jesus. Diese Freiheit, Leute, die wollen wir doch jetzt nutzen, unter der Leitung unseres Bewährungshelfers ein Leben zu führen, das Jesus dient. So ist das gemeint. Und deswegen wird Paulus dann, und das gucken wir uns nächstes Mal genauer an, im letzten Vers, und das geht dann bis Vers 13, die Zielperspektive uns aufmachen, mit der Jesus uns in die Freiheit geführt und uns die Freiheit geschenkt hat. Und darauf möchte ich noch hinweisen, diese Aussage am Ende von Vers 4, die wir nun nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist, das ist keine Aufforderung, das ist kein Wunsch, das ist kein Befehl, sondern das ist die Feststellung einer Tatsache. Paulus sagt, wenn du gerettet bist, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du das für dich persönlich angenommen hast und ergriffen hast, dass du nicht mehr unter dem Verdammungsurteil Gottes lebst, weil Jesus auch für deine Sünde den Fluch getragen hat, dann lebst du jetzt unter der Leitung dieses Bewährungshelfers, unter der Leitung Gottes selbst. Gott stellt sich dir in seinem Heiligen Geist als dein Bewährungshelfer auf deine Seite. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was Gott alles tut für uns, um uns in dieser Freiheit zu halten und zu geleiten und ans Ziel zu bringen. Und das bedeutet nicht, das will ich auch zum Trost noch dazu sagen, dass wir hier auf dieser Erde schon perfekt wären. Die Bibel macht immer wieder deutlich, dass wir den Bewährungshelfer auch brauchen, um uns unsere Schuld immer wieder zu vergeben, um uns immer wieder zu korrigieren. Und deswegen hat Paulus den Christen in der Galatergemeinde auch gesagt, und das konnten die Römer genauso gut hören, Galater 5, Vers 13, allein Leute, seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch, also nicht der Sünde Raum gebt, sondern durch die Liebe einer dem anderen diene. Also missbraucht eure Freiheit nicht, verplempert eure Freiheit nicht, verschwendet eure Freiheit nicht, verschlaft eure Freiheit nicht, verbaselt eure Freiheit nicht, verplempert sie nicht, sondern nutzt sie, um dem Herrn zu dienen. Wir werden nicht perfekt werden, solange wir auf dieser Erde sind. Wir werden immer wieder auf unsere Schuld stoßen. Wir werden immer wieder merken, dass wir Vergebung brauchen. Aber unser Herr führt uns und verändert uns. Und er schenkt uns dieses Leben. Und er führt uns in diesem Leben, in dem wir nun nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn er ist unser Bewährungshelfer. Ich fasse nochmal zusammen. Was für ein Leben ist das, das Gott uns in dieser Freiheit schenkt? Er hat uns das Tor zur Freiheit geöffnet und uns hindurchgeführt durch das Evangelium. Er hat für das Geheimnis der Freiheit selber gesorgt. Das tat Gott nämlich dadurch, dass er die Sünde, auch meine Sünde, verdammt hat im Fleisch. Verdammt hat in dem Menschen Jesus dort am Kreuz, der zugleich Gottes Sohn war und vollkommen ohne Sünde und trotzdem ganz ein Mensch, der für mich eintreten konnte. Und Gott hat mir diesen Bewährungshelfer an die Seite gestellt, der mich nun lehrt, nach dem Willen Gottes zu leben, der mich tröstet, der mich korrigiert und der mir hilft, Jesus wirklich nachzufolgen, Tag für Tag. Wir kommen zum Schluss. Und wir erinnern uns nochmal, im Januar 2014, da waren Amanda Knox und Rafael Solicito erneut wegen Mordes verurteilt worden. Zu fast 30 Jahren. Und sie gingen wieder in Berufung. Und ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, aber vor 3 Monaten, Am 27. März 2015 wurden sie vom Vorwurf des Mordes erneut freigesprochen. Und am 27. März 2015 konnten sie auf Spiegel Online um 22.46 Uhr folgende Meldung lesen. Italiens oberster Gerichtshof spricht Amanda Knox frei. Und dann heißt es dort in der Meldung, dieses Urteil ist endgültig. Das oberste Gericht in Italien kippte am Freitag die Verurteilung der beiden aus vorheriger Instanz. Mit dem Urteil kommt der Justizkrimi zu einem Ende. 7,5 Jahre nach der Ermordung der Britin Meredith Kircher. Und wissen Sie, der entscheidende Satz in dieser Meldung lautete, dieses Urteil ist endgültig. Was für ein Jubel wird das ausgelöst haben, als Amanda Knox das erfuhr, als sie die versiegelte Mitteilung des Gerichts bekam, dieses Urteil ist endgültig. Und noch viel kostbarer ist das, was wir hier in Römer 8, Vers 1 lesen. Dieses Urteil ist endgültig. Und dieses Urteil betrifft nicht nur unser Leben hier auf dieser Erde, dieses Urteil betrifft nicht nur den Freispruch des obersten Gerichtshofs in Rom, sondern dieses Urteil ist endgültig ausgesprochen von dem Gott des Himmels und der Erde, der über unsere Ewigkeit bestimmt. Überlegen Sie mal, was würde die Welt dafür geben, was würde ein Mensch, der ohne Christus lebt, dafür geben, so eine Mitteilung zu bekommen? Und wie sehr wird das gerade Menschen, auch je älter sie werden, umso bewusster, dass ihre Freiheit immer geringer wird, die Lebenskreise werden immer enger, die noch zu erwartenden Jahre immer weniger, der Aktionsradius immer schmaler und die Luft zum Atmen immer dünner. Und da sagt uns der allmächtige Gott, die Freiheit, die ich dir schenke, ist total und niemand kann sie zerstören in alle Ewigkeit. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die zu Jesus Christus gehören. Gehörst du zu ihm? Wir wollen beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, dass dein Urteil endgültig ist und dass alles, was nötig war, geschehen ist. Damals an diesem Kreuz, als du die Sünde im Fleisch verdammt hast in deinem geliebten Sohn Jesus Christus. Und Herr, wir danken dir, dass du dieses vollkommene, perfekte Opfer für uns geworden bist. Dass du wirklich Mensch wurdest und doch ohne Sünde bliebst. Und wir danken dir, dass jetzt jeder, der zu dir gehört, unter diesem offenen Himmel leben darf. Und dass das jedem, der an dich glaubt, wirklich gilt, ohne Abstriche gilt. Wir danken dir, dass du den Prozess nie mehr aufrollen wirst. Wir danken dir, dass wir bei dir auf ewig sicher sein dürfen. Herr, und ich bitte dich heute besonders für diejenigen, die, obwohl sie zu dir gehören, immer wieder von Zweifeln umgetrieben werden. Die manchmal in irgendeinem Winkel ihres Herzens diese bange Frage aufkommen fühlen, kann mir das wirklich keiner wegnehmen. Herr Jesus, mach ihnen bitte klar, dass dieser Vers 1 auch für sie gilt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in dir sind. Und ich bitte dich auch ganz besonders für diejenigen, die noch nicht zu dir gehören, die diesen Schritt hin in den Schutzbereich deiner Vergebung noch nicht gegangen sind. Gib ihnen den Mut, dich anzurufen. Und erweise die Kraft deines Evangeliums in ihrem Herzen, Herr. Gib, dass sie es wagen, dir zu vertrauen. Herr, und dann wirst du ihnen alle ihre Schuld vergeben und wirst sie nie mehr loslassen. Ach Herr, dafür sei dir Dank und Lob in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger: Förderverein für Mission, Kontonummer 617067. Bankleitzahl 520604 10. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck: Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18 30 179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.